Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler.
Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Eingeschieße auf Zucker gerade so ein bisschen der Trend ist? Also es gibt ja immer mal wieder Trends in der Wissenschaft. Aber ich meine, jetzt gerade im Deutschen Ärzteblatt, diese Studie, die da beschrieben worden ist, die ja sogar in Science publiziert worden ist, wo wir uns beide so drüber aufgeregt haben, aber es gibt ja viel gerade zu Zucker, ne? Es ist, als wäre das gerade Mode, nicht so viel Zucker zu essen, wie es eine Zeit lang Mode war, nicht so viel Salz zu essen, oder Alkohol, sollten wir auch mal eine Folge drüber machen, weil es da ja neue Empfehlungen ohne neue Studien gibt. Wie ist dein Gefühl? Ist das nur bei mir so, weil ich vielleicht versuche abzunehmen?
Nee, ich habe auch das Gefühl, und ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema. Also ich habe ja zum Thema Lebensmittelwerbeverbot auch ein Gutachten geschrieben, findet man auch auf unserer Webseite, wofür ich viel auch angegriffen worden bin, so nach dem Motto, wie kann man sich eigentlich nur so unmoralisch verhalten und irgendwie nicht die Gesundheit von Kindern im Blick haben und so weiter, was ich eigentlich auch ganz spannend finde, ja, weil ich finde, man muss halt auch irgendwie unvoreingenommen an Wissenschaft rangehen und sich nicht nur damit auseinandersetzen, was jetzt vielleicht irgendwie gerade den Leuten gefällt oder nicht gefällt. Aber den Eindruck habe ich auch, also dass gerade so Ernährungsthemen extrem hypen. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, das kann ich jetzt nur spekulieren, dass halt da auch Wissenschaftler den Eindruck haben, okay, damit werden sie halt gehört, weil die Politik halt gerade auch sich diese Themen so auf die Fahnen geschrieben hat. Ich meine, wenn ich dann als Wissenschaftler nachweisen kann oder glaube nachweisen zu können, dass ich irgendwelche schädlichen Effekte gefunden habe, sichert mir das halt auch wieder mehr Aufmerksamkeit. Und damit rechtfertige ich halt auch meine Tätigkeit, wenn ich halt zeigen kann mit meinen Daten, ob das jetzt belastbar ist oder nicht, dass es sich um ein großes Problem handelt, dann rechtfertige ich damit ja auch meine Existenz und meine Forschung. Aber das ist natürlich, das ist alles jetzt nicht irgendwie empirisch begründet, sondern das ist mein Gefühl und ein Versuch zu erklären, warum solche Themen gerade vielleicht auch so gehäuft auftreten.
Und warum man so Daten publiziert bekommt, wo man sich so ein bisschen wundert. Und das ist ja das mit dieser Studie da aus England, aus Science. Wir können es ja mal ganz kurz beschreiben. Es geht darum, dass es in England in den 50er Jahren eine Zuckerrestriktion gab und dass die Kollegen geguckt haben, dass die Babys, die noch vor dem Auflösen dieser Restriktion geboren worden sind, weniger Diabetes mellitus und weniger Hypotension gekriegt haben und länger gelebt haben. Aber das war in den 50er Jahren. Und ich kann dir jetzt mal sagen, was ich als Medizinerin davon denke. Die Medizin hat sich rasant weiterentwickelt, gerade seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends. Da ist so viel passiert. Und dass das nur auf den Zucker zurückgehen soll, dass die Menschen mehr Diabetes bekommen, mehr Hypertension und länger leben, das ist für mich, also als Medizinerin, aus den Daten einfach gar nicht abzulesen, weil du auf nichts dann irgendwie gucken konntest. Du konntest gar nicht individual gucken, wie viel wurde gestillt, wie war die sonstige Ernährung. Ich meine, 50er Jahre, kurz nach dem Krieg, ging es auch England nicht so gut. Da gab es vielleicht insgesamt eine Mangelernährung. Was ist da sonst noch alles gewesen? Wie viel Sport konnten die Leute machen oder nicht machen? Wie haben sie sich insgesamt ernährt? Und ich meine, es ist ja auch nicht nur der Zucker, es sind ja auch die Fette. Ich meine, das ist, man wird ja jetzt auch nicht nur von Süßigkeiten dick. Ich esse ja fast keine Süßigkeiten und legt trotzdem ein bisschen zu, weil ich halt gerne Rohmilchkäse esse zum Beispiel und da ist jetzt nicht viel Zucker drin. Aber du guckst wieder so bedenklich. Was sagt die Statistikerin zu der Studie?
Ich tue mir allein schon schwer zu verstehen, was sie jetzt eigentlich genau gemacht haben. Also sie haben Daten aus so einer Ernährungsbefragung, also die ist, glaube ich, National Food Survey oder so, und da haben sie schon sehr, sehr viele Personen, 60.000, die sie da irgendwie untersucht haben. Und das waren halt Leute, die waren irgendwie zwischen Herbst 1951 und Frühjahr 1956 geboren. Also Jüngere haben sie jetzt auch nicht drin. Und dann sagen sie halt, so bis 1954 oder 54, glaube ich, gab es diese Rationierung von Zucker. Und dann versuchen sie halt, diese beiden Gruppen zu unterscheiden. Aber das ist eben genau der Punkt, dass wir halt einfach nicht wissen, was diese Gruppen noch unterscheidet. Und das macht es einfach wahnsinnig schwer. Also so, dann werden halt Angaben oder Darstellungen gemacht so über den Kalorienkonsum von den unterschiedlichen Gruppen oder über die Jahre. Und es ist halt dann total fein dargestellt, wo ich mich frage so, also Moment mal, ihr tut halt so, als hättet ihr hier eine gewisse Genauigkeit über den Kalorienkonsum pro Kopf. Aber das ist halt alles nur grob geschätzt, weil das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass bestimmte Lebensmittel, Fettzucker, Süßigkeiten eben in einer bestimmten Zeit rationiert waren, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie die Zusammensetzung der sonstigen Ernährung war zu der damaligen Zeit, vor allem, weil sie dann auf die Ernährung der Mütter gehen. Und die Aussage, die sie halt treffen, ist, dass abhängig davon, wie sich die Mutter während der Schwangerschaft ernährt hat, ob da jetzt viel Zucker dabei war oder wenig Zucker dabei war, haben halt die Kinder am Ende ein erhöhtes oder nicht so erhöhtes Risiko für Diabetes und Bluthochdruck. Und das finde ich schon eine sehr gewagte Aussage. Ja, also es ist, die Korrelation können sie nachweisen, aber daraus eine Kausalität abzuleiten, halte ich für sehr fragwürdig.
Und ich gucke mir das ja auch gerade an. Es hat sich ja in der Zeit die ganze Ernährung umgestellt, weil wie gesagt, wir waren ja nach dem Krieg, ne? Und es gab auch mehr Früchte und es gab mehr Fett und es gab insgesamt eine Ernährungsumstellung. Und dass man das wirklich dann nur an diesem einen Faktor Zucker, das kann man ja nach meinem Verständnis fast nur machen, wenn man wirklich randomisiert kontrolliert die eine Hälfte der Mütter kriegt Zucker während der Schwangerschaft und die andere Hälfte der Mütter. Dann kannst du eine echte Kausalität, wenn du alles andere gleich machst. So ist es vielleicht maximal, wenn überhaupt, eine Korrelation. Aber auch das schon, finde ich, gewagt.
Ich meine, das ist halt die große Schwierigkeit mit solchen Ernährungsstudien, dass du so wenig wirklich sauber randomisiert machen kannst. Ich meine, die Leute merken ja halt normalerweise auch, ob sie jetzt Zucker kriegen oder nicht Zucker kriegen. Oder ob sie einen Schnitzel essen oder einen Salat. Das macht das Ganze halt so schwierig. Und ich finde es halt immer so bedenklich, dass der Eindruck entsteht, wenn man dann solche riesigen Fallzahlen hat, also in dem Fall 60.000, dass dadurch die Studie halt dann auf jeden Fall belastbar ist. Aber das muss ja auch zwangsweise gar nicht der Fall sein. Ich meine, mit so großen Fallzahlen kriegt man halt Signifikanzen. Aber das kann halt einfach auch sein, dass es sich um einen reinen Zufall handelt. Gerade wenn Effekte sehr, sehr klein sind und eine relativ hohe Varianz tatsächlich drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Stichprobe halt einen Effekt bekomme, der umgedreht ist zu dem tatsächlichen Effekt, den ich ja nicht kenne, schon relativ hoch. Also wir haben dazu mal Simulationen gemacht. In meinem ersten Buch, in dem Statistik und Intuition, gibt es da so eine, wo wir uns mal durchsimuliert haben, angenommen, ein Apfel am Tag hat so einen 1% Effekt auf die Lebensdauer. Dann kann es dir halt passieren, dass du in 50% der Fälle einfach einen falschen Effekt rauskriegst oder einen umgedrehten Effekt auf Basis deiner Stichprobe, obwohl das der Effekt halt irgendwie gar nicht vorliegt oder ganz anders ist. Und da muss man halt so höllisch aufpassen, gerade wenn so viele möglicherweise auch noch konfundierende Faktoren, also Störfaktoren mit drin sind, die man einfach alle gar nicht berücksichtigen kann. Du hattest ja auch noch das Thema Stillen erwähnt in unserem Vorgespräch, ja, dass wir das zum Beispiel auch nicht wissen, ob sich das Verhalten von Müttern verändert hat, also dass die Kinder gestillt wurden oder eben nicht gestillt wurden. Also das finde ich echt wahnsinnig schwer, das zu beantworten.
Genau, und gerade sowas wie künstliche Milch, ne, ist ja immer ein Thema, was auch mich ziemlich auf die Palme treibt, weil es ja diese großen Firmen gibt, die eben diese Nahrungsmittel für Babys und Neugeborene herstellen, die dann eben auch versuchen, in allen möglichen Dritte Weltländern das an Mann oder an die Frau zu bringen. Und ich meine, gerade dieses Milchpulver war ja in der Zeit nach dem Krieg etwas, was relativ verbreitet war und dann erst wieder zurückgegangen ist. Und das alles gar nicht mit in Betracht zu ziehen, ist halt, also das finde ich halt ganz schwierig, da dann wirklich was draus zu machen. Und ich finde dieses Zuckerbashing eben gerade total schwierig, weil mir das gerade so vorkommt, wie das ist die nächste Sau, die durchs Dorf der Ernährungswissenschaften getrieben wird, ist halt, dass wir irgendwie möglichst gar keinen Zucker essen sollen. Und ob das jetzt wirklich so richtig ist, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Ja. Was mir hier noch einfällt, ist das eine Studie, die ich mal mit Walter Krämer zusammen gemacht habe. Die gibt es in unserem Buch, also in so einem Sammelband, der ist Faszination Statistik, warum Novemberkinder länger leben. Und wir haben halt festgestellt, dass Kinder, die so im November geboren sind, halt länger leben als Kinder, die im Mai geboren sind. Ich glaube, das waren die mit der kürzesten Lebenserwartung. Und wir haben dann so eine Theorie gefunden, die sagt, dass vom Zeugungszeitpunkt abhängig ist, wie viel braunes Fettgewebe gebildet wird beim Baby. Und dass es mehr braunes Fettgewebe gebildet wird, wenn das Kind in Wintermonaten, glaube ich, gezeugt wird. Oder in kalten Monaten. Und das konnten wir dann tatsächlich auch finden. Das heißt, wir haben das dann an Schweizer Datensätzen gemacht und haben uns nicht nur den Monat angeschaut, sondern haben uns auch die Durchschnittstemperaturen auch in dem jeweiligen Kanton in Relation angeschaut. Also haben da so eine Bereinigung gemacht und haben festgestellt, dass kältere Durchschnittstemperaturen im vermuteten Monat der Zeugung in Verbindung standen mit einer etwas höheren Lebenserwartung. Warum glaube ich, dass man das hier auch in Betracht ziehen könnte, weil diese Rationierung eben im Herbst 1953, diese Zuckerrationierung, aufgehört hat. Das heißt, wir haben eine ungleiche Verteilung an warmen und kalten Monaten in den beiden Kohorten, also in denen bis September 53 und denen danach. Das heißt, man müsste eigentlich, also wenn das eine mögliche Hypothese wäre, dass eben auch der Geburts- bzw. Zeugungsmonat eine Rolle spielt für die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen, weil das eben Unterschied macht in dem braunen Fettgewebe beim Baby oder vielleicht auch was anderem. Dazu bin ich ja nicht die Medizinerin. Dann müsste man so eine Saisonalität nochmal mit rausrechnen. Das wäre schon auch nochmal spannend, sich das anzuschauen.
Und was dann so übrig bleibt, ne?
Mhm.
Tja. Das gucken wir uns ein anderes Mal an.
Genau.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.